Vereine, Kirchengemeinschaften, aber alle NGOs, die versuchen, eben für die Gesellschaft tätig zu sein. Das sind die Menschen und das sind die Gesellschaft. Und der Staat sollte aus meiner Sicht unterstützend sein, weil wir den Freiraum schaffen, den Menschen auch in Krisen, damit das Leben eben weitergehen kann.
Die NGO-Debatte. Ein Podcast von Viktoria Strachwitz und Michael Seberich.
Willkommen zu einer Sonderfolge von Die NGO-Debatte. Da sind wir wieder, Michael Seberich und ich, Viktoria Strachwitz. Warum eine Sonderfolge? Weil der Stromausfall in Berlin etwas sichtbar gemacht hat, worüber wir sonst eher abstrakt reden. Wie Zivilgesellschaft funktioniert, wenn es drauf ankommt.
Genau, wir haben in der Folge 1 haben wir über das Hochwasser gesprochen und darüber, wer eigentlich so zum Zivilgesellschaft gehört. Und jetzt passiert auf einmal der größte Stromausfall der Nachkriegsgeschichte. Und da konnte man dann eben live beobachten, wer hilft, wer hält zusammen, wie schließen sich NGOs, Vereine, Kirchengemeinden und Hilfsorganisationen, wie schließen die ihre Lücken und wie arbeiten die dann auch mit dem Staat zusammen, beziehungsweise wo arbeiten die, wo der Staat vielleicht auch gar nicht so hinkommt. Und unser Spoiler dabei, durch Engagement, und zwar schnell, pragmatisch und ohne Debatten im Ausschuss und ohne, dass jemand Tennis spielt, kann es eben auch funktionieren.
Genau, und unser heutiger Gast, der steht beispielhaft für genau dieses Engagement. Christian Popitz, Geschäftsführer des Sportvereins Zehlendorf 88, einem Verein, der in diesen Tagen, man könnte fast sagen, zu einer Art sozialem Kraftwerk wurde. Christian, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ich mitreden darf.
Freuen wir uns.
Christian, du hast ja im Vorbereitungsgespräch schon so ein bisschen erzählt. Du hättest aus dem Fenster geschaut und auf einmal war die Straße dunkel, auf die du geguckt hast. Da war dir klar, irgendwas stimmt nicht. Was war da dein erster Gedanke und wie schnell war dir klar, wir müssen was machen?
Ja, also es ist ja morgens um 6 passiert. Ich bin ganz normal relativ früh aufgewacht, habe einen Hund, gehe mit dem spazieren. Ich selbst hatte Strom und war sehr verwundert, dass alles so ruhig war. Telefonate dann bekommen, ja, Stromausfall. Da denkt man natürlich, sowas dauert nur eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde. Dann habe ich aber mittags gemerkt, okay, das geht länger. Dann kam es langsam an die Nachrichten und dramatisch wurde oder man hat erstmal gesehen, überhaupt, um was es überhaupt geht, war es eigentlich erst nachmittags, als wir durch die Straßen gefahren sind. Es war komplett dunkel, man hat nur noch Sirenen gehört, man hat aber wirklich gar nichts mehr gesehen. Es war aber eine sehr bewölkte Nacht, also es war wirklich extrem und da war völlig klar, jetzt müssen wir handeln, jetzt müssen wir helfen und ich glaube, die Dramatik kam dann erst auf, als man gesehen hat, es ist niemand da, es ist kein Staat da, es ist niemand da, der dann quasi helfen kann, sondern man ist quasi auf sich gestellt.
Ja.
Du hast ja dann innerhalb von wenigen Stunden irgendwie, als du kapiert hast, das hört jetzt nicht so schnell auf und es wird jetzt auch kalt. Hast du Wärmeräume dann im Verein eingerichtet, Duschen geöffnet, Waschmaschinen bereitgestellt, Tee ausgeschenkt, Suppe gekocht? Wie organisiert man das eigentlich, wenn im Hintergrund ja nichts funktioniert rundum? Kein Strom, kaum Netz, keine Infos.
Begonnen hat das natürlich, dass so ein Verein ist natürlich in ganz vielen kleinen Gruppen organisiert, dass die Kommunikation nicht in Gruppen erstmal stattfindet, dass eben dann mal gesehen wird, wo kann man direkt helfen. Also ich bin selbst auch Hockeytrainer, habe eine Hockeymannschaft, ich betreue, habe hockeyspielende Kinder, bin also voll mit der ganzen Familie involviert. Da erlebt man erst auf dem direkten Weg, dass man versucht zu helfen, zu sagen, okay, gut, wo kann man die Kinder unterbringen? Das ist das Wichtigste, dass die quasi erstmal versorgt sind. Das war relativ unproblematisch, aber die Dramatik hat sich dann in dieser Nacht gezeigt am Samstag und dann war klar, wir müssen eigentlich was machen, haben Sonntag dann gleich unser Haus geöffnet, haben das auf die Homepage gestellt, dass man gern kommen kann, also nicht nur Mitglieder, auch die Nachbarn vor allen Dingen, das ist auch völlig klar, dass wir uns als Teil der Gemeinschaft sehen, der Gesellschaft, der Daseinsvorsorge, dass alle, die eben Hilfe benötigen, bei uns vorbeikommen können und dann haben wir eigentlich das ganz spontan gemacht, unser Haus geöffnet, haben die Möglichkeiten auch als Verein, muss man ehrlicherweise auch sagen, dadurch, dass wir als Verein einen anderen Stromstrang angeschlossen sind, war das, über die benachbarten Schulen, war das so, dass wir als Verein tatsächlich als einziger in der ganzen Straße, in der ganzen Viertel quasi Strom hatten, auch geleuchtet haben, also auch die Menschen das gesehen haben, deswegen auch kommen konnten. Bei uns ist nur das Internet ausgefallen. Das war etwas schwierig, der Kommunikation und mobil nicht funktioniert. Aber Und da war dann völlig klar, dann fangen wir einfach an und haben begonnen, mit dem Gastronom zu sprechen, ob der eine Suppe kochen kann, dass sowas vor da ist. Und es ging dann aber relativ schnell. Also es waren ganz viele Menschen, die dann sehr schnell gesagt haben, wo kann ich helfen, wo kann ich was anbieten. Und dann haben wir das organisiert, indem wir eine große WhatsApp-Gruppe aufgemacht haben, die auch jeder eintreten konnte und wo dann Informationen ausgetauscht wurden. Und dann war das eigentlich ein Selbstläufer.
Toll.
Spannend, aber das zeigt dann, das muss man sich dann überlegen, was ist das größere Übel, kein Strom oder kein Internet?
Ja. Das Hauptthema war tatsächlich die fehlende Kommunikation, dass die Mobilfunkmasten ausgefallen sind, dass wir also selbst auch mit unseren Handys Mobilfunk nicht erreichen konnten und immer mal wieder völlig draußen waren. Also das war schon bemerkenswert, das war wirklich eine Erfahrung wieder mal.
Also ich kann mich noch erinnern an den Tag und habe dann natürlich auch in der Zeitung und im Radio gelesen, gehört. Und dann hörte man eben von älteren Menschen, die nicht aus ihrer Wohnung kamen, Pflegedienste, die da improvisieren mussten. Und natürlich am Ende ist das ja auch ein komisches Gefühl für Familien, ne, die dann faktisch irgendwie so ein bisschen obdachlos sind, ne, weil es einfach kalt wurde. Und es war ja auch in der Zeit wirklich kalt in Berlin. Wie vielen Menschen konntet ihr denn dann konkret helfen und die unterstützen? Und weißt du ungefähr, wie viele freiwillige Helfer da auf einmal an eurer Seite standen?
Ja, das ist gar nicht so einfach in echten Zahlen zu beziffern. Das waren gerade am Sonntag Dutzende von Menschen, die zu uns gekommen sind, weil, wie gesagt, man musste sich überlegen, es war wirklich alles dunkel, alles kalt. Nur wir als Verein, wir haben ja ein 3,5 Hektar großes eigenes Vereinsgelände, haben ein großes Vereinshaus, wir haben eine Vierfeld-Traglufthalle Tennis, auch die konnte noch bespielt werden, die leuchtete quasi in der Dunkelheit. Das war also quasi tatsächlich so, dass wir allein durch Licht viel Aufmerksamkeit herangezogen haben. Kam über die Tage, kamen immer Menschen, die haben dann ihre Telefone mitgebracht, ihre Powerbooks und so weiter, damit eben sie eben ihre Akkus laden können. Und das haben wir denen einfach ermöglicht, haben die Umkleidekabinen, die ansonsten geschlossen sind und nur mit Mitgliedskarten zu öffnen sind, die haben wir geöffnet, dass natürlich jeder, der möchte, da duschen kann. Und das wurde natürlich in den Folgetagen immer mehr angenommen. Das war an dem Sonntag noch nicht ganz so wild, weil mal ein Tag ohne Duschen, das verkraften noch viele. Ja. Aber in den nächsten Tagen war doch deutlich so ein Bedarf da zu sehen. Und wie gesagt, es wurde ganz viel eben nicht zentral, sondern wirklich in diesen einzelnen Sportgruppen geholfen. Da wurde miteinander geredet, kommuniziert und auf ganz kleinem Dienstweg Sachen erledigt, sodass man das gar nicht so beziffern kann. Es war wirklich viele Menschen, die mitgearbeitet haben und vielen Menschen wurden geholfen. Aber wie gesagt, es war jetzt nicht von oben eine Zentrale, die das alles dirigiert hat, sondern es war einfach so, wir als Verein haben einen Freiraum geboten und in dem Freiraum konnten sich Menschen einbringen. Und das war wirklich für die Menschen ein tolles Erlebnis. Also nicht nur die Hilfe bekommen haben, auch die Menschen, die Hilfe geben können, auch für die ist es erfüllend. Und eine schöne, wertschätzende Ansprache, die man dann erhält, das ist etwas, was einem auch wirklich selbst einen Mehrwert bringt.
Mhm. Ja. Das schweißt wahrscheinlich zusammen dann auch als Verein, oder?
Genau, das kann man tatsächlich so sagen. Das ist so, es liegt so ein bisschen in unserer Vereins-DNA, dass wir so sind. Also wir sind der größte Sportverein in dem Bezirk mit knapp oder guten 3.000 Mitgliedern in 12 Abteilungen organisiert. Und in manchen Abteilungen machen wir ganz viel ehrenamtliche Tätigkeit. Da werden Turniere organisiert. Also das größte Pfingstturnier Deutschlands, Pfingsthockey-Turnier in der Jugend mit rund 8 Teilnehmern wird von uns organisiert, wo die Menschen und Jugendlichen bei uns zelten können und dann eben auch versorgt werden. Also wir haben die Infrastruktur, um Menschen eine warme Suppe und Kaffee und Tee bieten zu können. Und das haben wir natürlich dann eben auch entsprechend genutzt. Und wir haben eben aber auch die Manpower, dass Menschen gewohnt sind, für andere Menschen mal Kaffee zu kochen, mal für andere Menschen in einem kleinen Bereich, aber in einem schaubaren Bereich, aber dort wirklich einfach zu helfen. Und das ist eigentlich die Idee auch eines Vereins, dass man eben einfach ideell und selbstlos tätig ist. Und das wird bei uns auch wirklich so gelebt. Und daher war es für mich wirklich nicht ungewöhnlich, sondern es war einfach nur, man muss schauen, dass es strukturiert abläuft, dass natürlich die Räume geöffnet sind und dass das alles läuft. Aber die Menschen, die helfen, die bieten sich mehr oder weniger auch von alleine an.
Ich habe jetzt im Nachgang dann Sätze gehört und auch gelesen, wie Sportvereine waren in diesen Tagen soziale Heimat. Was hat das mit dir gemacht? Und hat sich dein Verein anders angefühlt in diesen Tagen?
Ja, in der Hinsicht schon, dass natürlich eigentlich alle sehr hilfsbereit und sehr positiv waren. Diese kleinen Themen, die man sonst so hat, wo man sich mal streiten kann, die waren völlig vergessen, sondern alle haben versucht, die ich erlebt habe, haben versucht zu helfen. Die Tennistrainer haben ermöglicht, dass das Training weiter fortgeführt wird, dass die Kinder abgelenkt werden. Es durften auch Kinder mit teilnehmen, die nicht Mitglied in unserer Abteilung sind, einfach damit man denen eine Ablenkung bietet, damit sie eben die Ängste und die Fragen der Erwachsenen quasi nicht so ganz ausgeliefert sind. Und es war ja wirklich, die Ängste waren ja wirklich vorhanden. Wann geht der Strom wieder an? Was passiert mit unserem Haus? Ist die Heizung danach kaputt? Brechen die Wasserrohre, die Heizungsrohre? Muss man die Heizung entleeren? Das waren wirklich viele Themen, mit denen die Menschen konfrontiert waren, die davon betroffen waren. Und den Kindern eine Ablenkung zu geben, das hat auch für alle eine Erleichterung gegeben. Und man hat dann wirklich gemerkt, dass es in unserem Verein üblich ist, dass man mit Kindern positiv umgeht und dass ihnen eben diesen Freiräume ermöglichen kann.
Super, danke dir. Gucken wir mal auf so ein bisschen, wie das mit anderen dann war im Stadtteil und der Zusammenarbeit. Also ich habe gelesen, dass die Malteser geschrieben haben, 5 Tage ohne Strom und wir Malteser seitdem unter Strom. Die haben dann nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig der Schulterschluss war mit den anderen Hilfsorganisationen, mit den anderen Organisationen der Zivilgesellschaft. Wie war das bei euch im Kiez? Habt ihr da auch mit den anderen Vereinen, mit Kirchengemeinden, anderen Nachbarschaftsvereinen, Institutionen und Hilfsdiensten gut zusammengearbeitet?
Ich würde sagen, es war wirklich ein positives, gutes Nebeneinander, eben ohne jegliche Konkurrenz, sondern jeder hat eben versucht, seinen Teil zu geben, der ihnen ermöglicht ist. Und wir hatten, wie ich gesagt habe, eine große WhatsApp-Gruppe aufgemacht, in der eben sehr viele Menschen drin waren. In denen wurden alle angeboten, auch unsere Nachbarvereine der Kirchen mit reingegeben, die immer ganz aktuell, wo bekomme ich was, wo steht der Kältebus und diese ganzen Sachen wurden natürlich völlig frei bei uns kommuniziert und wir haben uns gefreut, dass unser Nachbarverein, der Berliner Hockey Club, hat auch eine Kinderbetreuung angeboten. Das heißt, wenn wir gemerkt haben, das waren bei uns so viele, haben wir drüben nachgefragt. Also es war auf einer breiten Ebene ein positives Miteinander und Nebeneinander, ohne dass einer dem anderen quasi vorgeschrieben hat, wie er es zu machen hat, sondern alle haben das eingegeben, was sie eben in dem Moment glaubten, leisten zu können. Und dann hat es ganz gut funktioniert. Also es war auch so, auch die staatlichen Stellen haben sich an uns gewandt. Also die Sportamtleiterin hat uns gebeten, in unseren Gruppen Aufrufe für Helfertätigkeiten zu stellen, damit eben die Notunterkünfte auch mit Freiwilligen besetzt werden. Natürlich wussten sie, dass wir sind die Sportvereine, die über die Kontakte, über die Zugang zu den Menschen verfügen. Und das hat wirklich miteinander gut funktioniert.
Wo hat es denn gehakt, als es ernst wurde? Gab es auch irgendwas, was nicht funktioniert hat? Das klingt jetzt alles so wunderbar.
Ja, was tatsächlich wirklich störend war und was wir erlebt haben, ist eben die fehlende Kommunikation. Und das ist immer ein Thema. Mhm. Das erlebe ich auch im Alltag miteinander. Aber es ist tatsächlich so geworden, der Informationsfluss hat nicht funktioniert. Also wir wussten am Samstag auch gar nicht, wie es weitergeht, wie ist der Sachstand. Vielleicht konnte man uns das auch nicht mitteilen. Vielleicht wusste es auch wirklich tatsächlich niemand. Aber es war natürlich so, dadurch, dass auch die Mobilfunknetze ausgefallen sind, fühlten sich viele Menschen sehr vereinsamt und sehr hilflos. Das ist ein Thema, das sollte doch der Staat wirklich für sich prüfen, wie sie zumindest den Zugang, den kommunikativen Zugang zu den Menschen erhält. Da waren auch die Radiosender aus meiner Sicht nicht nur hilfreich, sondern auch da wurde viel zu wenig über dieses Thema gesprochen, weil natürlich es nur eine begrenzte Anzahl an Menschen betroffen hat. Aber für die wäre es natürlich sehr, sehr wichtig gewesen, ganz viel, ganz aktuell informiert zu werden, auch da die Möglichkeiten gegeben zu bekommen, wo kann ich Hilfe bekommen, welche Vereine haben offen. Das hat mir tatsächlich gefehlt und das ist natürlich so, auch im Nachgang wäre es natürlich auch schön, wenn gewertschätzt wird, was eben die vielen Zivilorganisationen und die Zivilgesellschaft geleistet hat. Haben wir auch erlebt in der vorgehenden Krise, in der Corona-Krise, wo viel immer nur über Probleme und Streitigkeiten geredet wird, aber eigentlich gar nicht gesehen wird, was im Hintergrund, wie viel Positives auch geleistet wurde, was die Sportvereine sich eingesetzt haben, dass den Kindern eine ermöglicht wird, noch an der Gesellschaft teilzunehmen. Wir haben Videocalls gemacht, wir haben, wie es in den ganzen Auflagen möglich war, haben wir Trainingsprogramme für 2 Kinder aufgebaut, für 4 Kinder und da haben die Trainer sich kostenfrei und selbstlos da wirklich engagiert und gemacht, getan, dass irgendwie weitergeht. Und als es dann wieder angefangen hat, der Sportbetrieb wieder losgegangen ist, haben wir gesehen, das haben ja ganz viele gemacht, versucht alles aufrechtzuerhalten. Und das kommt wirklich in der ganzen Thematik, wie bewerte ich diese Zeit, viel zu kurz, was einfach Menschen leisten, einfach weil sie es leisten möchten. Weil einfach ist also auch mein Menschenbild. Viele Menschen wollen eigentlich positiv sein. Viele Menschen wollen hilfsbereit sein. Und es fehlt ihnen ganz oft einfach auch nur der Raum und die Möglichkeit, es zu sein. Das sollte man wirklich in der Zukunft auch nochmal thematisieren. Wie bekommt man das hin, dass man das zusammenfügt?
Ja, das ist ja auch das geht ja eigentlich auch mit einer Wertschätzung. Aber da wäre meine Frage nochmal an dich, Christian. Habt ihr denn dann nach Corona, tauscht man sich dann mit anderen Sportvereinen auch nochmal aus? Also lernt man eigentlich auch aus dem, was man gemacht hat? Das war ja doch alles eher sehr spontan, ja? Da gibt's ja aber vermutlich, habt ihr ja keinen Plan, den ihr aus der Schublade zieht. Stromausfall, jetzt machen wir A, B und C, ja?
Ja, nein, das ist einfach völlig klar, was wir gelernt haben in Corona ist, dass wir es sind, die es machen müssen, damit es jemand macht. Es gibt eben keinen anderen, es gibt keinen Staat, der allgegenwärtig und allfürsorglich ist, und sondern in so einer Krisensituation braucht man eine breite Bürgerbeteiligung, dass jeder in seinem Rahmen versucht zu helfen, und diese Bereitschaft besteht auch. Und ich glaube, das ist das, was man lernen muss, dass der Staat natürlich Krisensituationen, also der muss natürlich eingreifen, dass Menschen aus Pflegeheimen rausgeholt wird. Das kann nur ein Staat organisieren. Es kann auch organisieren, dass Notstromaggregate geliefert werden. Aber ansonsten muss er eben ermöglichen, dass eben in den Vereinen, in den Kirchengemeinden, dass da aktives Leben stattfindet, dass, wenn man wirklich mal Hilfe braucht, dieses Leben auch vorrätig ist und man dann auch darauf zugreifen kann. Und ich glaube, das ist das, was man immer wieder unseren Politikern darstellen muss. Der ganz große Schatz, den wir haben, sind einfach unsere Mitmenschen. Ja, und dass man diesen rankommt, das ist deren Aufgabe, oder beziehungsweise eben die Gesellschaft ermöglicht, dass sie eben die Kontakte hat und dass man dann eben zusammenarbeitet.
Du bist Geschäftsführer eines großen Sportvereins, ja? Also formal Geschäftsführer, nicht der Vereinsvorsitzende oder sowas.
Genau.
Also eigentlich ist das quasi Arbeit, nicht Freizeit. In solchen Tagen Arbeit und bürgerschaftliches Engagement, verschwimmt das dann? Oder ist eben so eine Trennung insgesamt künstlich, oder ist die in so einer Situation künstlich?
Ja, also es ist natürlich so. Also wenn man hauptamtlich im Sport tätig ist, dann weiß man A, dass man nicht reich wird normalerweise, und B, weiß man natürlich, dass man zu Zeiten tätig ist, in dem andere Menschen Freizeit haben, weil dort treiben sie ihren Sport, und dass man natürlich Abendtermine hat und Wochenendtermine hat, das ist nichts Ungewöhnliches. Bei so einer Krisensituation verschwimmt es natürlich, weil man natürlich klar sieht, es muss sich ja jemand, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, den Freiraum öffnen, damit Menschen helfen können. Also muss es jemanden geben, der sich darum kümmert, dass eben das Haus aufgeschlossen wird, dass eben Getränke da sind, dass eben der Gastronom informiert wird. Also es braucht eben Menschen, die im Hauptamt tätig sind, der eben die Kontakte hat, damit das eben strukturiert ablaufen kann. Aber der hat eben nicht die Aufgabe, quasi sich um jede Einzelheit zu kümmern, sondern er muss den anderen Menschen oder den Mitgliedern ermöglichen, selbsttätig werden zu können. Und das ist eigentlich die Kunst in einem Sportverein. Das macht einen Verein eigentlich auch erfolgreich oder weniger erfolgreich, ob einem das gelingt. Ob das Ehrenamt, das ist immer so im Sportverein, das ist eigentlich die treibende Kraft. Aber es braucht eben eine Struktur. Und die Struktur gibt die Geschäftsführung. Und wenn das funktioniert, dann läuft ein Verein gesund. Und dann kann man eben in solchen Situationen auch eingreifen. In so einer Situation ist man natürlich als Geschäftsführer verpflichtet, einzugreifen. Und das verschwimmt natürlich damit dem bürgerlichen Engagement. Ich würde es natürlich auch als Ehrenamtler machen. Aber völlig klar ist natürlich, dass die Erwartungshaltung ist, dass man dann eben hilft und unterstützt.
Solche Krisen zeigen ja dann scheinbar nochmal was ganz anderes. Und zwar, dass Sportvereine ein Teil von sozialer Daseinsvorsorge sind. Du hast es vorhin so ein bisschen schon als das bürgerschaftliche Rückgrat, glaube ich, bezeichnet. Ja? Spielt das für dich da auch noch mal eine wichtige Rolle? Das ist eben nicht nur die Bewegung und das gemeinsame Bewegen, sondern da ist es dann wirklich auch das Organisieren, vor Ort sein. In der Wissenschaft würden Sie mal sprechen, dass es da soziales Kapital gibt, das man nutzen kann, ja?
Genau, so sehe ich das tatsächlich. Also es ist, wer im Sport tätig ist, der macht es ja meistens, weil er natürlich eine sinnstiftende Aufgabe ausüben möchte. Ne? Er möchte Menschen ermöglichen, eine schöne Zeit zu haben, ne? Also sich gesund zu verhalten, einfach Kommunikationsräume freizumachen, dass das Leben tatsächlich noch im analogen Bereich und eben nicht nur digital noch stattfinden kann. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. So glaube ich auch, dass eben das nur funktionieren kann.
Jetzt müssen wir kurz über was sprechen, das manche irritiert hat. Und ich glaube, du hattest wahrscheinlich in diesen Tagen gar keine Zeit, das zu hören. Vielleicht ist es im Nachgang dir zugetragen worden. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Manuel Ostermann, hat im Zusammenhang mit dem Stromausfall und den Konsequenzen, die seiner Meinung nach daraus gezogen werden sollten, gesagt, unter anderem: Wir müssen im Übrigen auch mal die ganzen Finanzströme von Steuermilliarden bei NGOs hinterfragen. Und das sagt er jetzt also genau in der Woche, in der NGOs Vereinigte Kirchenhilfsdienste buchstäblich Tag und Nacht geholfen haben, Suppe gekocht haben, Powerbanks aufgeladen haben, Wäsche gewaschen haben. Jetzt bekommt ihr Verein, denke ich mal, auch öffentliche Förderung. Wie fühlt man sich, wenn man gerade Tee ausschenkt und Betten organisiert und fremde Menschen beherbergt? Und dann hört man sowas.
Ja, also man ist natürlich tatsächlich sehr erstaunt und wundert sich, warum dieser Mensch das in dieser Situation so kommunizieren muss. Ist natürlich aus meiner Sicht, um es ganz offen zu sagen, völliger Unsinn. Also Vereine, Kirchengemeinschaft, aber alle NGOs, die versuchen eben für die Gesellschaft tätig zu sein, das sind die Menschen und das sind die Gesellschaft. Und der Staat sollte aus meiner Sicht unterstützend sein, weil wir den Freiraum schaffen, den Menschen auch in Krisen, damit das Leben eben weitergehen kann. Und daher finde ich das natürlich völlig unmöglich. Und wir kriegen Förderung, das ist natürlich so. Also das heißt, wir kriegen in Berlin, das ist sehr gut, kostenfreie Sportstätten zur Verfügung gestellt, haben natürlich aber ein eigenes Vereinsgelände, was auch gepflegt werden muss. Wir sind ideell tätig, das heißt, wir sind natürlich auch steuerlich, rechtlich bevorzugt, aber wir erleben es eben auch. Und das ist einer der wenigen Punkte, die wir noch so erleben, wo Menschen wirklich selbstlos tätig sind, wo sie es einfach machen, weil sie an das Gute der Sache glauben. Und dass das dann tatsächlich von jemand aus der Polizeigewerkschaft in Frage gestellt wird, ja, ist für mich tatsächlich befremdlich und ja.
Du hattest ja schon gesagt, dass das eine Thema, wo du gesagt hast, da habt ihr was gelernt, das ist das mit der Kommunikation, also zwischen Staat und euch, den Vereinen etc. pp. Gibt es da noch einen anderen Punkt, wo du sagst, das ist auch noch etwas, was ich mitnehmen würde oder wo ich sagen würde, da haben wir nochmal jetzt in den letzten Tagen was gelernt in der Zusammenarbeit, wo man noch was mitgeben kann, was man vielleicht beim nächsten Mal besser machen kann?
Ja, dass es tatsächlich für den Staat ein Segen sein sollte, dass es Organisationen wie uns gibt, dass es uns gut funktionieren und dass sie auf uns dann im Notfall eben zurückgreifen können. Das wird ein allumfassender Staat, der in jeder Krisensituation auf alle Menschen zugreifen kann. Das ist, glaube ich, kein Staat, in dem wir alle leben möchten, sondern es muss immer eine Abgrenzung geben, es muss immer eine Zivilgesellschaft geben, die sich auch selbst organisiert. Nur den Raum dieser Organisation, den muss der Staat zur Verfügung stellen. Das geht dann eben auch darum, dass man eben entweder steuerlich befreit, beziehungsweise dass man eben eine Förderung ermöglicht, damit eben das alles funktioniert. Und das ist eben ganz entscheidend, dass wir nicht ein Luxus sind, dass der Staat nicht erlebt, wir sind ein Luxus, den man an- und abstellen kann, wie einem gerade das nach Budget passt, sondern wir sind ganz ein elementarer Teil der Daseinsvorsorge und wir sind die Gesellschaft am Laufen halten, die das, den Menschen ein sinnerfülltes Leben ermöglichen, dass sie sich eben darauf finden und treffen, kommunizieren können. Und das sollte eben vom Staat insofern auch gewertschätzt werden, dass es A, was ja immer wieder auch passiert, öffentlich gewertschätzt wird, aber B, eben auch der Freiraum für diese Zivilgesellschaft freigehalten wird, im Wirtschaftsbereich, damit wir eben existieren können.
Wenn man jetzt eben auch die ganzen Nachbarn plötzlich mit versorgt und lauter vereinsfremde Leute, habt ihr Mitglieder gewonnen?
Das ist natürlich sehr kurzfristig. Bei uns dürfen alle Menschen 4 Wochen mindestens Probetraining machen, bevor sie sich überhaupt entscheiden müssen. Wir haben einen relativ guten Zulauf. Wir sind wirklich ein Teil der 10 Dörfer Bevölkerung. Also sehen wir uns auch. Wir haben von Kinderturnen, Eltern-Kind-Turnen, das ist ja für den 2- bis 3-Jährigen bis zum Herzsport, bieten wir wirklich für alle Altersgruppen an. Also wir haben Senioren-Freizeitsport. Das heißt, man kann durchgehend sein Leben bei Z88 sportlich sinnerfüllt gestalten. Wer von den Nachbarn jetzt sagt, okay, das war jetzt ein Grund, ich möchte deswegen eintreten, das kann ich natürlich so jetzt nicht sagen. Was ich mal bekommen habe, das ist sehr nett, ich habe rührende E-Mails bekommen, auch E-Mails, ich soll bitte mein Konto nennen, sie würden gern spenden, sie würden es gern anerkennen. Also die haben wir tatsächlich bekommen und erfreut einen natürlich, aber das ist natürlich nicht der erste Beweggrund gewesen, so zu handeln, sondern es geht einfach darum, dass man merkt und sich darüber freut, dass gewertschätzt wird, dass man handelt.
Du hattest das ja vorhin schon gesagt, dass du selber auch Hockeytrainer bist. Ich vermute mal, du hast auch früher mal Hockey gespielt. Aber das ist immer die Frage, wo hat denn für dich das erste Mal dieses Engagement begonnen in deinem Leben? Also wo hat das angefangen, eine wichtige Rolle zu spielen?
Ja, also ich bin natürlich familiär vorgeprägt. Also schon meine Großeltern, meine Eltern haben viel ehrenamtliche Tätigkeit gemacht. Mein mein Vater war in der Politik tätig, war Oberbürgermeister einer Stadt in Frankenthal in Rheinland-Pfalz. Das heißt, ich habe viel erlebt, dass in meiner familiären Herkunft heraus, dass man eben mithilft, mitarbeitet, dass es eine Selbstverständlichkeit ist und wie das eben so ist, weil ich war selbst ein relativ erfolgreicher Hockeyspieler, habe dann aber gemerkt, ich möchte gerne das weitergeben, bin dann relativ jung Trainer geworden. Dann fehlte jemand im Vorstand, wie das immer so in so Vereinen ist und dann habe ich die Vorstandstätigkeit aufgenommen, habe gemerkt, okay gut, das kann man alles optimieren. Habe eine Ausbildung gemacht als Vereinsmanager beim Landessportbund. Es ist auch sehr schön, dass der das anbietet, um das zu verstärken. Und bin dann 2008 Geschäftsführer geworden. Einfach, weil ich gemerkt habe, das ist das, wo ich eine innere Zufriedenheit bekomme. Weil ich einfach merke, es macht Spaß, mit Menschen positiv zu tun zu haben. Dass Menschen ein erfülltes Hobby zu geben, Kindern ermöglichen, vernünftig aufzuwachsen. Also das sind ganz viele Positivpunkte, die man eben daraus bekommt. Und das war eigentlich so für mich eigentlich nie eine große Frage, ob ich es mache, sondern war tatsächlich oftmals vielleicht wie und wo ich es mache. Aber dass ich das machen möchte, das ist, glaube ich, bei mir schon ganz lange hinterlegt.
Super, danke dir, Christian. Das echt ist super hilfreich und einfach nochmal sehr, sehr spannend. Und danke auch nochmal dir ganz aktiv für dein Engagement.
Okay, schön, danke.
Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen in dieser Folge, wollen wir nochmal drei Dinge sortieren, wie jedes Mal, die in solchen Krisen reflexartig gesagt werden und die meistens eigentlich nur zur Hälfte stimmen.
Genau, wir versuchen mal die andere Hälfte zu liefern.
Also, wenn gesagt wird, dafür ist doch eigentlich der Staat zuständig.
Ja, aber Krisen zeigen halt gnadenlos, der Staat hat Reichweite, die Zivilgesellschaft hat Nähe. Und ohne Vereine, Kirchengemeinden, Hilfsdienste und Nachbarschaften wären große Teile Berlins buchstäblich kalt geblieben. Und ich glaube, das Beispiel von Christian und von Z88, wie ich jetzt gelesen habe, zeigt das sehr gut.
Sportvereine sollen doch Sport machen, nicht Sozialarbeit.
Ja, in der Realität machen sie aber immer beides und zwar besser, als viele es wahrhaben wollen. Vereine sind eben, das haben wir jetzt auch an diesem Beispiel gesehen, auch Teil der sozialen Infrastruktur. Sie kennen ihre Nachbarn, ihre Leute, sie kennen den Kiez und sie reagieren schnell, auch in der Krise.
Naja, aber bei einem Geschäftsführer im Sportverein ist das doch ein einfach Teil des Jobs, oder?
Ich glaube, Christian hat uns sehr gut gezeigt, dass Engagement, auch professionelle Koordinierung notwendig hat und dass da auch vieles gemacht wird, das überhaupt in keinem Arbeitsvertrag steht. Das zeigt sich jetzt halt auch wieder in der Krise. Ne? Wärmeräume, Duschen zur Verfügung stellen, Kinderbetreuung etc. pp. Das war nicht nur Job, das ist auch Engagement. Und auf der anderen Seite bleibt halt, gutes Engagement braucht auch Profis, die es ermöglichen.
Ja, also vielen Dank, Christian, dass du uns das alles so anschaulich geschildert hast.
Vielen Dank, dass ich am Gespräch teilnehmen durfte.
Das war unsere Sonderfolge. Ein Blick darauf, wie Zivilgesellschaft funktioniert, wenn es ernst wird.
Wir sagen Danke an alle, die geholfen haben, sichtbar und unsichtbar. Und wir danken vor allem auch hier Christian nochmal und für das Engagement von seinen Vereinskollegen und für all die anderen Menschen, die während des Stromausfalles in Berlin sich engagiert haben, sich eingebracht haben etc. In der nächsten regulären Folge in 2 Wochen sprechen wir mit Christina Tillmann, Vorständin der ADAC-Stiftung, darüber, ob Staat und Demokratie Zivilgesellschaft ansprechen.
Ja, ein bisschen was haben wir heute schon gelernt, würde ich sagen. Abonniert uns! Die NGO-Debatte geht uns alle an.
Das war die NGO-Debatte. Eine Produktion der Mäzenata-Stiftung und Wider Sense. Redaktion und Konzept Viktoria Strachwitz und Michael Seberich. Gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung und der Schöpflin-Stiftung.